Je älter sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Form der Demenz bekommen. Das ist wirklich auch diese soziale Gesundheit, auf die man achten muss.
Hallo zur neuen Folge unseres Bunte Gesundheitspodcasts Wissen, was dir gut tut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das künftig leider immer größeren Raum einnehmen wird. Die Zahl junger Menschen sinkt, die der Älteren wächst. Das ist der demografische Wandel. In dieser Folge ist davon auszugehen, dass die Häufigkeit von Demenzerkrankungen weiter zunimmt, denn das Risiko für Demenz steigt ja mit dem Alter. Sind wir dieser Entwicklung denn einfach ausgeliefert? Ich habe da einen Experten zu Gast, der darauf gute Antworten hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. René Thyrian vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald. Sie haben extra den weiten Weg für uns gemacht. Sehr schön.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr gerne nach München gekommen. Und ja, Sie haben recht. Aktuell werden 1,8 Millionen Menschen mit Demenz geschätzt. Und diese Zahl wird sich in den nächsten Jahrzehnten bis Jahrhundertmitte stark erhöhen. Dies hängt hauptsächlich mit dem demografischen Wandel, wie Sie es schon erwähnt haben, zusammen.
Okay, also Demenz nimmt zu, weil wir immer älter werden. Gibt es denn auch andere Faktoren heutzutage dafür?
Es gibt aktuelle Prognosen, auch dass sich diese Zahl leicht verändern kann, weil wir Faktoren kennen, die das Erkrankungsrisiko senken können.
Mhm. Das klingt ja eigentlich ganz gut, dazu kommen wir gleich noch. Ich fand aber etwas beunruhigend, was ich so manchen Erhebungen entnehme. Zum Beispiel zeigt eine aktuelle Studie, dass regelmäßige Chat-GPT-Nutzung die Gehirnaktivität und das Erinnerungsvermögen reduzieren kann, was zu kognitiver Passivität führt, da das Gehirn eben weniger kognitive Anstrengung aufbringt. Während also ChatGPT Aufgaben beschleunigen und Wissen erweitern kann, birgt das Ganze dann also die Gefahr, dass wir Menschen das eigenständige Denken verlernen. Was ist denn da dran?
Ganz schwierig. Also es gibt sehr viele Studien, die mal hier so ein Risikofaktor, da ein Faktor, wie beeinflusst was. Ich habe mir die Studie dann angeschaut.
Ja.
Und erstmal geht es hier nicht um Demenz, also nicht um die Krankheit, sondern es geht um kognitive Fähigkeiten. Und ja, sie haben rausgefunden, bei 666 Menschen in der Schweiz, dass bei Menschen, die halt mehr KI nutzen, die kritische Denkfähigkeit geringer ist als bei Menschen, die das nicht tun. Ist eine Zusammenhangsanalyse, das heißt kausal, ob das jetzt daher kommt, dass sie ChatGPT viel nutzen oder ob sie generell per se schon mehr ChatGPT genutzt haben und nicht kritisch denkfähig gewesen sind vorher, man noch nicht.
Okay.
Und da muss man bei vielen Studien wirklich gucken, ist das jetzt wirklich nur ein Zusammenhang, der dargestellt ist? Geht es jetzt wirklich um Demenz oder geht es um Kognition? Weil Demenz ist eine Krankheit. Kognition kennt jeder, gibt es einfach Unterschiede, die durch Bildung oder wie auch immer in der Bevölkerung verschieden sind. Prinzipiell natürlich ChatGPT, neues Medium, wird einiges erleichtern, wird einen faul machen bei manchen Sachen.
Ja.
Auf der anderen Seite sind natürlich andere Faktoren, die vielleicht noch nicht so untersucht worden sind, die dadurch besser werden.
Ja. Wann ist es denn eigentlich Demenz? Das ist ja nur ein Oberbegriff für rund 50, glaube ich, Erkrankungen, die Gedächtnis und geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.
Genau, es gibt viele verschiedene Arten der Demenz, aber so grundlegend redet man von Demenzen, wenn es halt ein biologisches Merkmal gibt, also zum Beispiel diese Plaques im Hirn, die man finden kann. Das muss diagnostiziert werden oder das muss pathologisch sein, wie wir sagen. Dann geht es irgendwie immer um Kognition, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Orientierung. Da muss ein nicht altersgemäßer Mangel oder ein Defizit da sein. Und das Dritte ist, es muss jemanden in der alltäglichen Lebensführung beeinträchtigen.
Mhm.
Dann redet man im Großen und Ganzen von einer Demenz.
Ja. Was sind so die Vorboten, worauf kann man achten? Manchmal fragt man sich ja, oh Gott, oder sagt ja auch scherzeshalber, ach, ich bin schon wieder dement. Und
genau, die Vorboten, das ist ein ganz schwieriges Wort, Vorboten. Es gibt Symptome im alltäglichen Leben, die einer Demenz häufig vorausgehen.
Ja.
Das sind praktische Beispiele, Orientierungslosigkeit. Das ist, wenn man halt mal sein Auto auf einem Parkplatz nicht wiederfindet. Das ist so ein Symptom. Und dann geht es nicht um den Parkplatz in Edeka um die Ecke, sondern dann geht es halt zum Beispiel in einem Parkhaus. Und man sucht länger als die 2-3 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Das ist ein ganz klares Zeichen, man sollte mal zum Arzt gehen.
Mhm.
Oder halt auch Schlüssel verlegen, Sachen verlegen. Wenn das gehäuft vorkommt, kann ein Vorbote sein, sollte aber abgeklärt werden. Und da ist es wichtig zu sagen, es ist nicht Tüdeligkeit, sondern eine Demenz. Tödlich kann man werden, gibt es viele Gründe, Wasserarmut oder wie auch immer, einfach Stress zum Beispiel. Aber das muss man abklären, wenn solche Sachen untypischerweise auftauchen. Das Zweite, was jetzt zunehmend in den Fokus gerät, ist halt, es gibt bestimmte Biomarker, die schon, bevor man es selber merkt und bevor Symptome da sind, eine Demenz andeuten können oder einen pathologischen, biologischen Prozess, der dann vielleicht zu einer Demenz wird.
Das heißt, manche Sachen sind normal. Also neulich habe ich meine EC-Karte total verlegt und ich wusste wirklich nicht mehr, wo sie war. Hab mir dann Sorgen gemacht und fand sie dann wieder, weil wahrscheinlich hoffe ich auch viel Stress oder irgendwie, genau, mit Kindern immer viel im Alltag zu tun und los. Wann sollte ich dann trotzdem zum Arzt gehen?
Also man sollte sich auf jeden Fall zum Arzt gehen, wenn man sich Sorgen macht, dass es zu viel wird. Man sollte wahrscheinlich auch zum Arzt gehen, wenn die An- und Zugehörigen einen darauf hinweisen, pass mal auf, du bist, wie auch immer, viel vergesslicher als sonst. Du findest deinen Weg nicht mehr. Es gibt sonst irgendwelche Kognitiven. Du erzählst immer das Gleiche. Das sind solche Sachen, wo man vielleicht mal zum Arzt gehen sollte. Und dann guckt man sich einfach an, welche Risikofaktoren habe ich. Habe ich überhaupt das Alter, an einer Demenz zu erkranken? Also mit 20 würde ich mir da sehr, sehr wenig Sorgen machen. Ja. Da würde ich eher sagen, vielleicht ist es der Lebensstil, der dazu führt. Ja. Aber wenn man mehrere Risikofaktoren hat, ich bin 65 Jahre alt, ich bin vielleicht übergewichtig, rauche oder sonstige Risikofaktoren, dann sollte man zum Arzt gehen.
Ja, diese Hauptrisikofaktoren finde ich interessant. Also es sind nicht nur die Gene, wahrscheinlich eben aber auch, sondern eher auch der Lebensstil, sagten Sie. Welche Risikofaktoren gibt es denn da? Das ist ja eine ganze Menge, habe ich gelesen.
Genau. Also, ich als Psychologe mag sowieso nicht gerne, wenn die Gene erklärt werden als Grund der Krankheit. Aber auch die genetische Form der Alzheimer-Demenz ist sehr selten. Das heißt, die Familien wissen es meistens schon. Mhm. Und wenn man keine genetischen Alzheimer in der Familie hat, sind die Gene eigentlich für die Entstehung dieser Krankheit zu vernachlässigen.
Zum Beispiel jetzt Bruce Willis, das ist ja gerade immer wieder in den Medien, seine frontotemporale Demenz, er baut sehr ab. Müssten die Töchter sich dann große Sorgen machen, dass sie das auch bekommen eigentlich?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber wie gesagt, die Forschung ist da sehr, sehr, sehr dynamisch. Ja. Ich weiß es nicht, aber es spricht eigentlich erstmal nichts dafür, dass es eine genetisch vererbt ist, wenn es eine reine frontotemporale Demenz ist.
Okay.
Die Risikofaktoren, die durch Expertenkommissionen und durch viel Forschung halt einigermaßen belegt sind, sind solche Sachen wie fehlende frühkindliche Bildung, formale Schulbildung oder im mittleren Alter Sehverlust, Hörverlust, hohes Cholesterin, Rauchen, keine körperliche Bewegung, Diabetes, Depression und im späteren Alter dann sowas wie die soziale Isolation oder auch dann Sehverlust und Hörverlust weiterhin. Und da gibt es noch einige mehr, die da diskutiert werden. Aber im Grunde genommen sind es halt prinzipiell modifizierbare Faktoren. Und man sagt, dass die für circa 45% der Demenzfälle verantwortlich sein sollen. Ist wissenschaftlich interessant, aber leider kann man aus diesen Bevölkerungszahlen nicht schließen, wie das Risiko jetzt für Sie ist. Wir wissen, 45% könnte darauf zurückzuführen sein. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich rauche, bin adipös, aber sonst keiner von diesen Risikofaktoren, wie groß ist meine Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ja.
Ich kann nur sagen, hören Sie auf mit den Risikofaktoren, dann wird es geringer. Aber zu mir ist das nicht möglich.
Und es könnte mich ja auch zu unterschiedlichen Zeiten treffen. Also es könnte, Sie sagen, ab 65 ist das Risiko, steigt immer stärker an. Könnte aber auch erst mit 85 sich was bemerkbar machen. Ne?
Da älter der Faktor ist, je älter Sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie eine Form der Demenz bekommen.
Ja, ich finde es ganz schön erschreckend, dass Sie sagen, frühkindliche Bildung auch. Also da kann man ja dann gar nichts mehr ändern. Also umso mehr sollte ich wahrscheinlich dann auf die anderen Faktoren achten, die ich selber in der Hand habe.
Nein, es sind zwei Ebenen. Was kann ich als Gesellschaft tun? Und da kann ich dafür sorgen, dass einfach wir nennen kognitive Stimulation, von frühem Alter bis ins hohe Alter da ist. Das ist ein wichtiger Faktor im frühen Leben. Das heißt ja nicht, dass es nicht hinterher auch noch ein Faktor ist. Das heißt, in der Prävention geht man davon aus, dass formale Bildung, VHS-Kurse, formal muss es sein, auch protektiv sein kann oder halt dazu beitragen, dass man kognitiv nicht so stark und vielleicht eine Demenz herausschiebt oder halt auch verhindern könnte.
Ja. Machen da andere Länder was anders, wenn Sie sagen, das ist ja auch eine Frage der Gesellschaft? Sind andere Länder besser bei der Prävention als wir?
Ja und nein. Prävention ist halt nichts Einfaches. Es gibt nicht die eine Sache, die man machen muss. In der Forschung hat sich gezeigt, multimodale Ansätze müssen es sein. Mhm. Also das, was für den Einzelnen passt, plus viele Sachen miteinander. Weil Diabetes, Ernährung, Bewegung hängt ja irgendwie zusammen.
Ja.
Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt nur Ernährung und die anderen Risikofaktoren lasse ich außen vor. Deswegen multimodal muss es sein. Auf Gesellschaftsebene natürlich auch. Und da ist keine Gesellschaft so weit, dass sie sehr gute Prävention macht. Großbritannien ist besser. Die regulieren zum Beispiel den Zuckergehalt in Soda, in Softdrinks. Ist nachweislich präventiv für Zuckerkrankheiten. Insofern auch wieder für die Demenz. Mhm. Deswegen ist UK da vorne. Mhm. In Finnland ist die Bildung sehr groß. Okay. Und in Finnland ist es auch so, dass halt schon multimodale Konzepte da sind. Das heißt, auf Gesellschaftsebene gibt es schon Programme in der Community, wo halt Gehirngesundheit trainiert wird. Mhm. Insofern, jedes Land hat da so seine Vor- und Nachteile. Das, was in Deutschland sehr gut ist, ist, wir haben eigentlich eine kostenlose Bildung, sogar kostenlose Universität.
Ja.
Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das heißt, wenn wir einfach an die Sachen denken wie, naja, Seheinschränkungen, Höheinschränkungen, das sind alles Kassenleistungen. Es gibt Hörscreenings, Sehscreenings. Prinzipiell sind wir da gut aufgestellt.
Ja, stimmt.
Aber es ist noch viel Luft nach oben.
Ja, aber schon mal eigentlich gut zu wissen. Diese Risikofaktoren fand ich interessant. Hörverlust war ja ganz lange bekannt. Dann kam der Sehverlust dazu. Können Sie noch mal erklären, warum das so wichtig ist für diesen Faktor Demenz?
Genau, es geht ja ums Gehirn. Und wenn das Gehirn einen pathologischen, einen krankhaften Prozess hat, also in seiner Leistungsfähigkeit biologisch eingeschränkt wird, dann ist es natürlich klar, dass ein gewisses Training oder sagen wir lieber eine Stimulation wahrscheinlich hilfreich ist für das Hirn.
Mhm.
Dass das Sehen jetzt später dazugekommen ist, hat einfach mit der Evidenzlage zu tun. Es macht einfach Sinn. Weil was machen wir durch Sehen und Hören? Wir stimulieren Sensorik. Wir nehmen am gesellschaftlichen Leben teil. Wir können mit diskutieren, weil wir alles verstehen. Wir können lesen, also weil wir alles sehen. Das heißt, das sind so basale Funktionen, die man braucht, um halt auf einem kognitiven Level zu bleiben oder auch Sachen zu kompensieren, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen ist. Sensorische Stimulation oder Stimulation, kognitive Stimulation ist das A und O.
Mhm.
Formale Bildung ist ja auch nichts anderes als kognitive Stimulation.
Ja, ja.
Also dieser große Faktor spielt definitiv eine Rolle.
Also ein Risikofaktor ist ja auch die Belastung durch Luftverschmutzung. Das ist natürlich in der Großstadt, wo ich jetzt lebe, nicht so, so schön zu wissen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht hingehen und die ganze Prävention von Demenzen oder kognitiven Störungen auf das Individuum abwälzen.
Ja.
Natürlich muss es auch gesellschaftliche Sachen geben. Das heißt, wir wissen, es ist die Exposition zu Industrie. Dann muss dafür gesorgt werden, dass das weniger wird. Das ist eine Präventionsstrategie. Da können Sie und ich nichts, wir können wegziehen aus der Stadt, aber es ist ja auch keine so richtige Lösung.
Ja.
Genau, also es ist wichtig, beides zu denken, das Individuum und die Gesellschaft.
Das Gute ist, es passiert nichts über Nacht. Ich habe eigentlich ja viele Jahre, wo ich was machen könnte, denke natürlich jetzt mit 30 nicht unbedingt drüber nach wahrscheinlich. Was raten Sie denn dringend?
Mit 30? Ich würde jemanden, der 30 Jahre alt ist und der sich keine Sorgen um das Thema Demenz macht, eigentlich würde ich den in Ruhe lassen.
Ja.
Weil er soll sich mal keine Sorgen um die Demenz machen. Er soll letztendlich ein gesundes Leben führen allgemein. Und mit einer gesunden Lebensweise, die vielleicht dann heißt, okay, achte auf das Gewicht, hat man ja sowieso auch ein paar Risikofaktoren mit dem Thema Demenz.
Mhm.
Das heißt, ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, einem 30-Jährigen zu sagen oder einem 20-Jährigen zu sagen, achte bitte auf die Risikofaktoren, damit du keine Demenz kriegst. Das hat beim Rauchen schon nicht geklappt.
Mhm.
Rauch bitte nicht, du kriegst Lungenkrebs.
Ja.
Die Zeit ist zu lang. Aber viele Dinge der Demenzprävention sind nun halt einfach gesunde Lebensweise. Und da muss man einfach Vorbild sein, gesellschaftlich das halt honorieren und zeigen, gesundes Leben an und für sich hat schon einen Stellenwert.
Ja, also gesund leben, da ist eben dann auch nicht rauchen. Also jeder hat so seine Punkte eigentlich, wo er dran arbeiten müsste.
Und das ist auch das Wichtige. Es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern es muss wirklich auf die persönliche Situation zugeschnitten sein.
Ja.
Und wenn einer sich nicht bewegen möchte, aber dafür lieber das Rauchen aufhören, mein Gott, dann arbeite da dran und das andere kommt vielleicht irgendwann. Insofern höchst individuell und man muss seinen eigenen Weg dadurch finden. Was wir machen können von der Wissenschaft oder von der Gesellschaft, generell aufklären. Man kann sagen, okay, es gibt Krankheiten, das sind gesunde Lebensweisen, die sind präventiv dafür. Aber sie haben normalerweise auch einen positiven Aspekt auf die aktuelle Lebensführung.
Ja. Der 30-Jährige nochmal, der ernährt sich manchmal ja auch von schnellen Fertiggerichten. Also das ist ja auch noch so ein Risikofaktor Essen und Getränke. Zum Beispiel habe ich gelesen, das haben Sie gerade selber gesagt, der Konsum von überzuckerten, alkoholfreien Getränken verstärkt ja den Abbau von Gehirnzellen. Das weiß man ja teilweise gar nicht. Also da müsste man eben natürlich Aufklärung leisten. Und was ist denn schlimmer, Zucker oder Süßstoff?
Beides im Übermaß ist schlecht und besser oder schlechter, da tue ich mich gerade in der Ernährung sehr schwer, weil es gibt sehr viele, häufig aus Tierversuchen generierte Evidenz, die sagen, das ist gut, das ist schlecht. Aber ganz selten gibt es halt schlüssige Evidenz dafür, wie das alles zusammenspielt. Also sich einzeln was rauszugreifen, halte ich immer für sehr schwierig. Ich finde schon sehr schwierig die Erkenntnis, dass eine sogenannte mediterrane Diät das Beste sein sollte, weil auch das ist nicht ganz genau definiert. Okay, Olivenöl, Fisch sollte dabei sein, aber wer kann das umsetzen? Deswegen sind wir bei diesen Ernährungstipps halt immer an einer sehr hohen Schwelle an, was die Leute machen müssten in ihrem täglichen Leben oder anders machen müssten und was sie wirklich leisten können. Mhm. Beim Zucker? Ich würde beides möglichst nicht machen. Also nicht überzuckert. Mm. Die Dosis macht das Gift. Ja, eine von diesen Phrasen. Zu viel Zucker ist schlecht. Zu viel Süßungsmittel ist schlecht. Wenn das Essen nur daraus besteht, auf keinen Fall. Wenn es ab und zu drin vorkommt und einen anderen Effekt hat, wie zum Beispiel, ich trinke dadurch weniger Zucker, dann ist es gut. Mm. Aber wenn man es nur macht, dann ist es schlecht.
Ja, ja, es hat ja alles so ein Für und Wider. Zum Beispiel der Kuchen vielleicht zweimal die Woche, wenn ich mich da mit anderen treffe und dann nett da zusammensitze, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder was Förderliches wahrscheinlich.
Genau. Und da treffen sie genau ins Schwarze, weil das sind halt plötzlich Risikofaktoren, die halt sich gegenseitig beeinflussen. Hm. Sie haben gerade gesagt, mit dem Kuchen treffen. Wir wissen auch seit einiger Zeit, dass die soziale Isolation ein riesiger Faktor ist bei der Entwicklung von Krankheiten oder von Störungen. Das heißt, es ist ein Abwägen. Nehme ich nun als Diabetespatient, der 75 Jahre ist, an dem wöchentlichen Kaffeetrinken teil, was ich schon seit 30 Jahren mache, oder lasse ich es sein, weil ich da versucht bin, Zucker zu essen? Mhm. Ich würde aktuell sagen, wenn es meine Oma wäre, würde ich sagen, mach das lieber, weil es hält dich glücklicher als zu Hause, wo du dann gesund bist. Aber diese Abwägung ist individuell.
Also ich höre das so raus, dass Sie auch gerade als Psychologe wahrscheinlich da den Druck rausnehmen wollen, dass man Sachen liest, zum Beispiel, hatte ich gelesen, Kaffee bremst neurodegenerative Prozesse, sollte man machen, 3 Tassen am Tag und so weiter. Oder dann hatten wir hier neulich die Diskussion, eiskalte Getränke, hat man bei Mäusen festgestellt, sind schädlich fürs Gehirn. Also das kann man sich natürlich alles zu Gemüte führen, aber Sie plädieren dafür, jetzt sich nicht zu viel Stress zu machen, sondern auf diese Balance zu achten, dass man weiß, was mir gut tut und was ich umsetzen kann.
Dadurch, dass es so komplex ist und keine einfachen Lösungen bietet, sollte man lieber etwas machen, als gar nichts zu machen. Und gar nichts zu machen passiert häufig wegen der Überforderung an. Ich habe ja selbst Notizen gemacht, was es alles zu bedenken gibt bei der Prävention, weil ich kann auch nicht jeden Faktor wissen oder jede Studie. Es würde mich als Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, schon überfordern. Und so ist es natürlich mit jedem, der sich damit beschäftigt, auch. Mhm. Was rausgreifen und etwas machen ist besser. Und vor allen Dingen, es ist nicht nur Gesundheit, so im engeren Sinne, wie es verstehen, körperliches Wohlbefinden, sondern es ist wirklich auch diese soziale Gesundheit, auf die man achten muss. Weil was nützt einem das asketische Leben, wenn man natürlich kein soziales Leben hat? Es gibt solche Menschen, die haben das für sich entschieden, für das ist gut, feiern auch wunderbare Erfolge, die achten auf eine ausgeklügelte Ernährung mit auch so Mitteln, die man zusätzlich nehmen kann, messen auch alles Mögliche, sind glücklich damit. Das wäre für andere Leute eine Überforderung. Ja. Die sind lieber viel unter Menschen, feiern gerne und müssen da halt einen Weg finden, wie sie das halt nicht zu ungesund machen.
Haben Sie denn zur Corona-Zeit zum Beispiel auch gedacht als Psychologe, oh nein, jetzt wird noch was kommen. Das ist jetzt richtig schlecht für das Menschsein an sich.
Genau. Also ich war keiner der Psychologen, die von Anfang an gesehen haben, oh mein Gott, das ist jetzt hier richtig schwierig. Ich habe genau gedacht wie die anderen, okay, ist jetzt eine Pandemie und ein bisschen Isolation. Mhm. Hat noch niemandem geschadet. Ich habe das auch unterschätzt. Also wo ich es dann gemerkt habe, ist, dass ich als Familie hatte ja mein Zuhause, mein soziales Umfeld, in den Pflegeheimen. Das war ganz massiv, was da passiert ist. Nämlich Menschen, die kognitive Einschränkungen hatten, wo dann dieser soziale Kontakt unterbunden wurde und vor allen Dingen der emotionale Kontakt unterbunden wird. Die sind viel schneller noch dementer geworden und auch nicht, wie das sonst so ist, auf so ein Auf und Ab, die sind auch nicht, haben sich auch nicht wieder erholt davon. Und da haben wir gemerkt, oh ja, also wir haben es unterschätzt, was das Sozialleben für die eigene Gesundheit wirklich für ein wichtiger Faktor ist.
Ist das eigentlich schon immer bekannt? Weil früher, vor vielen Jahren, hatte ich immer den Eindruck, dass immer empfohlen wurde, Rätsel lösen, um das Gehirn leistungsfähig zu halten. So einfach ist es ja gar nicht so. Das Schwedenrätsel an sich macht ja, glaube ich, gar nichts mit dem Gehirn.
Auch da ist es wieder. Richtig, es gibt keine Evidenz dafür, dass wenn Sie jeden Tag ein Schwedenrätsel lösen, dass Sie dann halt weniger wahrscheinlich sind, eine Demenz zu bekommen. Aber natürlich ist etwas, was Sie gerne machen, jeden Tag,
ja,
und was Sie kognitiv stimuliert, trägt als Mosaikstein natürlich dazu bei, dass Sie gewisse Routinen haben, dass Sie kognitiv flexibel werden. Aber mich müssten Sie jetzt nicht jeden Tag Schwedenrätsel lösen lassen. Das wäre einfach nicht mein Ding.
Ja.
Wissenschaftliche Evidenz gibt es nicht dafür. Schaden tut's nicht. Und wenn es einen anderen Zweck erfüllt, dann sollte man nicht davon absehen.
Interessant, dass Sie sagen, was ich gerne mache, sind dann so Sachen, die man eben teilweise auch als Kind schon gerne gemacht hat, wie singen oder Theater spielen oder töpfern. Ich weiß nicht, ist das dann alles ein wichtiger Baustein auch zur Prävention?
Haben Sie ja schon gemerkt, das Soziale oder das Miteinander ist mir ein wichtiger Faktor.
Mhm.
Und natürlich mit dem Alter nehmen Fähigkeiten ab und nehmen auch Fertigkeiten ab, so dass man eigentlich im Alter das, was da ist, einfach aufrechterhalten. Und man hält Dinge, die gerne gemacht werden, einfach lieber aufrecht und einfacher aufrecht. Und das kann man dann auch fördern.
Welche Tests genau kann ich denn machen, wenn ich die Befürchtung habe, dass die Demenz droht? Was gibt's dann? Ist das also dann dieser Uhrentest oder was gibt's heute Modernes noch?
Ja. Ich würde den Test nicht selber machen, weil das Schwierigkeiten hat. Ich würde abraten von irgendwelchen Tests im Internet oder irgendwelchen, oh, jetzt muss ich aber überlegen, ob ich immer noch mir 15-stellige Telefonnummern merken kann, wie ich das früher konnte. Das setzt einen zu sehr unter Stress. Ich würde natürlich versuchen, eine kompetente Beratungsstelle zu finden oder einen Arzt zu finden, der es halt vernünftig macht und vernünftig machen sollte. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Und was die machen meistens so einen Kurztest mit verschiedensten Aufgaben. Den nennt man dann Mini-Mental, MoCA, Uhrzeichentest oder die findet man auch im Internet. Aber es muss halt von jemandem gemacht werden, der es kann. Wenn das, und das sind nur Screening-Tests, die können nur die Flagge, ja, ist vielleicht was da und nein, beantworten. Wenn der positiv ist, dann gibt es aufwendigere Tests, mit denen man dann halt kognitiv den Status bestimmen kann. Und dann muss halt auch geguckt werden, ob es diesen biologischen Parameter gibt. Das hat man früher mit einer Hirnwasseruntersuchung gemacht, zum Beispiel bei Alzheimer-Demenz. Das würde man dann auch, wenn sich die Hinweise verdichten, halt machen.
Ja. Und neue Medikamente, da hat sich ja auch, glaube ich, im letzten Jahr sehr viel getan, war viel in der Diskussion, was vielleicht auch Hoffnung gibt. Die Zahlen werden einerseits höher, andererseits gibt es eben auch neue Dinge. Wie schätzen Sie das ein?
Für die Wissenschaft war das ein Quantensprung. Also das geflügelte Wort war ein Game Changer, weil man zum ersten Mal ein Medikament gefunden hat, womit man zum Beispiel diese Proteinplaques abbauen konnte. Das heißt, gefeiert bis zum Ende. Für den Patienten ist es jetzt nicht so einfach, weil die Medikamente nicht das versprechen, was sie eigentlich machen sollten, nämlich die Krankheit richtig aufhalten. Sie verlangsamen etwas zu einem gewissen Maße, aber jetzt muss die Realität sehen, wie sich das eigentlich einspielt im realen Leben. Das Problem bei den Medikamenten, dass sie bei einer vergleichsweise geringen Anzahl an Menschen überhaupt indiziert ist. Nämlich diese Medikamente, die jetzt zugelassen sind, 2 Stück, die sollen wirken bei Menschen mit einer leichten kognitiven Einschränkung oder einer leichten Demenz. Also ein Fenster im Verlauf, da wo schon sehr viele weiter sind. Zweitens hilft sie nur bei der Alzheimer-Demenz, weil sie die Plaques entfernen, sodass halt auch die anderen Demenzformen nicht davon profitieren. Und das Dritte ist, die Nebenwirkungen sind sehr groß mit Hirnschwellungen bei Menschen, die ein bestimmtes Gen tragen. Das heißt, die sind auch ausgeschlossen. So dass es halt Hoffnung gibt für einen Teil, für eine gewisse Zeit, dass sich also der wissenschaftliche Quantensprung bei der Bevölkerung, aber bei den Menschen mit Demenz wirklich widerspiegelt, ist leider nicht so.
Ist nicht gegeben. Und wird sich das in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren ändern?
Ich bin fest davon überzeugt, das wird sich ändern, weil jetzt da so ein Push reingekommen ist durch Erfolge, dass viel geforscht wird. Nach dem ersten kam ja so relativ schnell das zweite. Jetzt gibt es 2 zugelassene Bluttests, die relativ früh Demenzen bestätigen können. so, dass da sehr viel Dynamik ist. Ich mag nicht zu versprechen in 5 Jahren, aber es würde mich schon wundern, wenn nicht noch das ein oder andere Medikament zusätzlich kommen würde.
Diese mediterrane Kost fällt mir gerade noch mal ein. Sprechen denn die Zahlen dann in den passenden Ländern für sich? Gibt es in Italien auch tatsächlich weniger Menschen mit Demenz? Also wir reden ja auch bei mediterraner Kost davon, hatten wir auch in einem vorhergehenden Podcast, dass wir jetzt nicht die Pizza meinen und auch nicht die Pasta,
sondern
eher Gemüse und Fisch. Also
richtig.
Das verstehen ja auch manche falsch.
Genau, nein, die traditionelle mediterrane Kost mit viel Olivenöl, Fisch und viel Gemüse und Obst, leichte Mahlzeiten mehrfach über den Tag. Das hat sich in Studien gezeigt, in Zusammenhangsstudien wieder. Auf Länderebene, dass man jetzt sagen würde, Mensch, es gibt weniger Menschen mit Demenz anteilsmäßig als in den westlicheren Ländern, hat sich eigentlich nicht gezeigt. Hat aber auch damit zu tun, weil es ist ja beileibe nicht so, dass in den mediterranen Ländern alle mediterrane Diät essen. Also da gibt es genauso viel Fastfood und hochprozessiertes Essen, so dass es mediterrane Ernährung ja nicht gleich heißt mit Ernährung, wie sie in Mittelmeerländern ist. Weil die ist teilweise noch schlimmer als bei uns.
Das stimmt. Die Muffins gibt es heute überall.
Natürlich.
Und Donuts und keine Ahnung, was es ja gar nicht so gab, als ich ein Kind war. Da war das ja nicht an jeder Ecke zu bekommen.
Richtig.
Und in Finnland isst man viel Fisch zum Beispiel. Das gleicht sich wahrscheinlich dann auch wiederum aus.
Genau. Japanische Sushi ist auch wunderbar mit dem vielen Fisch. Und in Japan gibt es ja auch wirklich sehr viele Hochaltrige. Trotzdem haben die natürlich auch eine hohe Anzahl an Menschen mit Demenz. Aber gehen halt auch anders damit um.
Was ist da anders?
Weil, komme ich wieder auf mein Lieblingsthema, die soziale Integration. Japan ist vom Land her anders, von der Kultur her anders, so dass in der Gemeinschaft Leben per se einen hohen Stellenwert hat. So dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder generell ältere Menschen viel mehr in der Gemeinschaft gehalten werden. Ihre kleine Aufgabe da kriegen, die auch wertgeschätzt wird.
Ja.
Während halt in den westlichen Ländern doch das Rentenalter eher mit Beine hoch und jetzt muss ich gar nichts mehr machen oder jetzt darf ich auch gar nichts mehr machen, assoziiert ist. Da sind einfach kulturelle Unterschiede da.
Ja, also wieder die Gesellschaft, bei der sich auch viel ändern muss.
Ja, wobei natürlich eine Kultur kann man nicht schnell ändern, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt ändern. Aber es ist interessant, sich mal in anderen Kulturen anzuschauen.
Ist denn in der Politik da viel in Bewegung? Wird das alles so gesehen und auch verarbeitet, was man machen könnte, um diese Lage zu verbessern?
Also meiner Meinung nach zu wenig. Aber es ist schon so. Es gab in 2012 gab es den Demografiegipfel oder die Demografiestrategie von der Bundesregierung. Und da hat schon eine Aufmerksamkeit für das Thema stattgefunden. Es gibt seit ein paar Jahren die nationale Demenzstrategie, wo viele Sachen benannt sind, die gemacht werden müssten oder die halt Herausforderungen sind für die Gesellschaft. Die Umsetzung ist noch verbesserungswürdig. Wir haben kein gesundes Essen in den Schulen. Wir haben keine soziale Integration von Älteren. Wir haben keine frühzeitige Diagnostik. Wir haben keine umfassende Sozialbetreuung von Menschen mit Demenz. All sowas fehlt einfach.
Ja. Was raten Sie Angehörigen noch, die betroffen sind? Also ob jetzt Partner oder vielleicht auch Enkel. Gut, die sind nicht so intensiv vielleicht dabei.
Denkt man. Also Spezifikum von der Demenzerkrankung ist, dass es halt die An- und Zugehörigen genauso betrifft. Ja. Weil es ist abzusehen, dass halt die Betreuung und Versorgung des an Demenz erkrankten Menschen eine Angehörigensache wird. 2/3 werden von Angehörigen gepflegt, auch bis ins hohe Alter, also bis kurz vorm Tod. Und das ist extremst belastend. Wenn es also so sein sollte, dass jemand eine Demenz diagnostiziert bekommt, sollte der An- und Zugehörige sich frühzeitig darum kümmern, das eigene Leben zu organisieren, auch in Zukunft zu schauen, wie es überhaupt organisierbar ist. Das werden die nächsten Jahre werden es sein. Das sagt sich immer so leicht. Die Erfahrung ist, dass halt Menschen häufig erst machen, wenn es zu spät ist. Retrospektiv sagen dann alle, ja, hätte ich mal früher. Aber den Punkt zu erwischen, wo man wirklich planen kann, ist eigentlich, wenn die Diagnose sichergestellt wird. Und was man dann machen kann, ist, man muss dafür sorgen, dass man selber gesund bleibt, weil das eines der größten Risikofaktoren ist, dass der Mensch ins Heim geht, weil zu Hause geht's einfach nicht mehr. Meistens sind es ja die Ehepartner. Die sind ja dann auch 60, 70, 75 Jahre alt. Das heißt, die auch meistens nicht mehr die gesündesten. Aber natürlich müssen die auch ihre Operationen, die anstehen, machen. Natürlich müssen die auch zum Facharzt selber gehen. Natürlich müssen die sich um sich selber kümmern. Ganz wichtig. Also, sich um sich selber kümmern. kompetente Hilfe holen, auch als Angehörige. Es gibt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die ist in vielen Regionen oder andere Selbsthilfegruppen, die sich mit sowas beschäftigen, sich zusammentun mit anderen, die vom gleichen Schicksal betroffen sind. Und was kulturell sehr schwierig ist, um Hilfe bitten und die Hilfe auch untereinander aufteilen. Und da müssen alle sensibel werden letztendlich. Wenn der 70-jährige Mann an Demenz erkrankt, dann ist es bei uns momentan immer noch so, dass die 68-jährige Ehefrau sich dafür verantwortlich fühlt, das alles zu tun. Die kann das körperlich vielleicht 2-3 Jahre machen, aber wenn sie selbst Mitte 70 ist, wird es nicht mehr klappen. Das heißt, die Kinder müssen ran, Nachbarn müssen ran, soziales Netzwerk muss ran. Und das muss man langfristig planen, weil auf die Schnelle geht's einfach nicht. Und wo sie sagten Enkel, die Enkel sind da häufig mit drin. Gerade bei den frühen Formen, gerade sie sprachen die frontotemporale Demenz an. Gut, Bruce Willis ist relativ spät dann ja auch erkrankt, aber das kann man auch schon mit Ende, Mitte 40 bekommen. Ende, Mitte 40 heutzutage heißt, schulpflichtige Kinder sind da oder vielleicht gerade aus dem Haus, wollen gerade flügge werden und so. Und dann sind die Kinder sofort mit in der Pflege oder halt damit betroffen. Sieht man Bruce Willis ja auch. Man sieht ja, wie auch die Töchter an die Öffentlichkeit gehen und immer wieder beschreiben, Mensch, was sie alles machen müssen und wie das auch schwierig ist für sie selber. Deswegen, das ist eine Familiensache.
Ja. Da fällt mir ein, es war gerade auch nochmal anlässlich eines neuen Buchs von Schauspielerin Andrea Sawatzki, die als Kind, man fasst es kaum, es waren hoffentlich eben ganz andere Zeiten, ihren Vater gepflegt hat oder auf ihn aufgepasst hat, der Demenz hatte, als sie ein Schulkind war, ein junges Schulkind offenbar, weil die Mutter dann gearbeitet hat, nachts als Krankenschwester. Sie war allein mit ihm zu Hause. Da sind wir heute hoffentlich weiter. Richtig. Aber klar, man ist trotzdem oft am Anschlag als
Pflegende. Genau, wenn ihre Eltern 75, 80 sind, dann sind sie selber noch im berufsfähigen Alter und ihre Kinder wahrscheinlich noch nicht oder vielleicht studierend oder sonst, aber halt auf jeden Fall mehr Freizeit. Und dann kann es natürlich sein, wenn es regional so stimmt, dass halt die Enkel mehr rangenommen werden oder auch selber mehr wollen, um halt auch die Eltern zu entlasten.
Kann man sagen, wie schnell der Verfall eigentlich dann so vor sich geht, wenn man eine Diagnose bekommt, oder ist das auch völlig unterschiedlich?
Also wenn Sie mich bei einem konkreten Fall fragen würden, würde ich sagen, das kann ich Ihnen nicht guten Gewissens sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es höchst unterschiedlich ist. Es gibt sehr dynamische, schnelle Alzheimer-Verläufe. Es gibt auch relativ langsame. Ob es dann richtig diagnostiziert wird, könnte man dann fragen. Auf jeden Fall weiß man, und dann kommen wir wieder mit zur Prävention, dass halt Sachen einfach den Verlauf der Krankheit beeinflussen können. Natürlich, wenn Sie halt an einer Demenz erkrankt sind und in einem nicht förderlichen Umfeld leben, dann wird es schneller gehen. Mhm. Wenn das nicht demenzsensibel ist, so sagen wir dann dazu, dann wird es schwieriger. Wenn sie ständig kognitiv überfordert werden, wenn ihnen ständig gesagt wird, das musst du doch wissen, lern das doch mal, das habe ich dir gestern gesagt. Das ist so ein hoher Stresslevel, der dann der Krankheit nicht gerade dienlich ist.
Also eben auch dann zu Corona, das feindliche Umfeld.
Richtig, richtig.
Das heißt, eigentlich müssten wir oder Angehörige dann Kurse machen, auch dahingehend, wie spreche ich jetzt plötzlich mit den Betroffenen, wenn sie sagen, das ist ja schwierig aus der Situation zu finden, das konnte der doch mal alles. Und eben, du weißt es doch, dieses eben nicht mehr zu machen.
Genau, das bieten die Alzheimer-Gesellschaften oder Vereine bieten das auch an, dass halt Angehörigen Schulungen oder Angehörigenberatungen gemacht werden, die über reine Pflegeschulungen hinausgehen. Weil Pflege kommt irgendwann sicher, aber das ist nicht der Punkt, sondern der Umgang mit dem Menschen mit Demenz ist das, was zu lernen ist, die veränderte Kommunikation und die Kommunikationsebene finden bei Demenz. Das ist, wie gesagt, leicht gesagt, aber das ist die Herausforderung.
Nochmal zu den jüngeren oder mittelalten Menschen. Was machen Sie so als Prävention, was ist Ihnen wichtig im Leben?
Mir? Och, das ist natürlich eine persönliche Frage. Da muss ich sagen, ich versuche auf mein Gewicht zu achten, habe keine chronischen Krankheiten, versuche mich zu ernähren und zu bewegen, so wie es einigermaßen gesund ist, komme da aber auch an meine Grenzen.
Ja.
Also deswegen bin ich halt auch immer so vorsichtig mit dem Druck ausüben. Ja. Die Lebenssituation der Mittelalten ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Wir wissen es alle besser, aber wir schaffen es selber nicht umzusetzen, weil halt auch die Umgebung teilweise schwierig ist. Deswegen, das sind so die Sachen, die ich selber mache, aber die mache ich nicht, weil ich Angst vor Demenz habe und denke, ich könnte die Demenz verhindern. Weil ich verstehe dann halt auch, dass es die Wahrscheinlichkeit senkt, an einer Demenz zu erkranken. Das heißt, ist auch wieder ein Abwägen, wie stark im Hier und Jetzt und wie stark denn die eventuelle Zukunft mein jetziges Verhalten beeinflussen zu lassen.
Ja, ja, man ist ja auch gut im Verdrängen. Aber was genau. Wir jetzt mitgenommen haben, ist einfach vielleicht öfter mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren.
Genau. Und was ich auf jeden Fall versuche besser zu machen, ist, es klingt total doof, aber das sagen immer wieder Demenzforscher, versuchen ein glückliches Leben zu führen, versuchen ein zufriedenes Leben zu führen und sich der eigenen Grenzen und Möglichkeiten bewusst werden. Das sind so warme Worte, aber eigentlich stimmt das.
Wunderbar. Ein schönes Schlusswort, das man im Kopf behalten muss, glaube ich. Dankeschön,
Herr
Professor Thyrian.
Hat mich gefreut.